Ja, schön, dass Sie wieder da sind und dass wir diesen dritten Schritt heute Abend noch einmal gemeinsam gehen dürfen, in der Erwartung, dass Gott das wahrmacht, was er versprochen hat, nämlich dass er uns durch sein Wort stärkt, dass er zu uns redet, wenn wir ihn darum bitten und ihn dort suchen, wo er versprochen hat, sich finden zu lassen, nämlich hier in seinem Wort. Und wir wollen ihn noch einmal darum bitten, dass er uns hilft, das zu verstehen und dass er wirklich jedem Einzelnen auch klar macht, was dieses Wort Gottes zurzeit gerade in seinem, in ihrem Leben bedeutet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du zu uns redest, dass du versprochen hast, dass dort, wo wir versuchen, dein Wort zu verstehen, wo wir es auslegen, wo wir es gemeinsam studieren, dass du dort selbst anwesend bist, Herr. Und dass wir erwarten dürfen, dass wir für unsere persönlichen Fragen auch deine Hilfe bekommen. Und lass es auch heute Abend geschehen. Herr Jesus, du weißt, mit welchen Voraussetzungen jeder heute Abend hergekommen ist, was jeder so mitbringt aus diesem Tag, auch vielleicht an Sorgen oder an Freude, an Gedanken und was dann wieder morgen vor uns liegt. Bitte rüste du uns zu und gib uns am Ende dieses langen Tages noch einmal die Fähigkeit zur Konzentration und begegne du uns nach deiner Verheißung. Amen. Unser Thema heute Abend: entschlossen voran, was uns antreibt. Was treibt uns an? Die Frage nach dem Motiv. Sie wissen, das sind die Beweggründe hinter einer Tat. Das gehört zu jedem Kriminalroman, die Frage nach dem Motiv, was hat ihn getrieben? Und das gehört auch zur kriminellen Wirklichkeit, was treibt jemanden dazu, bestimmte Dinge zu tun oder auch zu lassen? Das gilt aber auch im ganz normalen bürgerlichen Leben. Unsere Motive spielen eine ganz entscheidende Rolle. Unsere Worte und unsere Taten sind das eine und unsere Beweggründe dahinter sind das andere. Das Wort Motiv lässt sich ganz leicht erklären. Das kommt vom lateinischen movere und das heißt einfach bewegen. Was bewegt uns? Nun, solange man sich auf der rein geschäftlich-sachlichen Ebene bewegt, mag das Motiv nicht immer so ganz entscheidend sein. Also in der Mathearbeit oder in der Lateinarbeit, ich weiß nicht, ob heute Lehrer da sind, da kommt es am Ende darauf an, was auf dem Zettel steht, der abgegeben wird. Und der Lehrer muss das Resultat bewerten und er wird erstmal nicht groß über die Motive seiner Schüler grübeln. Auch wenn wir ins Restaurant gehen, etwa zählt erstmal das Resultat. Also das Essen muss schmecken, die Dienstleistung muss stimmen. Ja? Also mit welchem Motiv der Koch das Essen zubereitet hat, ist uns erstmal ziemlich egal. Hauptsache, es schmeckt. Ja? Das Ergebnis muss stimmen. Besser, er hat grollend ein saftiges Schnitzel gebrutzelt, als singend einen zähen Braten. Es kommt auf das Ergebnis an. Aber schon beim Kellner oder beim Chef des Restaurants gewinnt das Motiv oder das vermutete Motiv an Bedeutung. Ja, ob ich den Eindruck habe, dem geht es ja nur ums Geschäft, der will mich abzocken, oder ob ich den Eindruck habe, der hat so ein echtes Interesse an seinen Gästen, der freut sich, wenn er ihnen was Gutes tun kann, da kommt das Motiv schon in den Blick. Wir könnten ganz einfach sagen, je persönlicher es wird, umso höher ist die Bedeutung des Motivs. Zum Beispiel, wenn Kinder mit Geld einfach abgefertigt werden, weil die Eltern sich damit Ruhe erkaufen wollen, weil sie sich nicht Zeit für die Kinder nehmen wollen, ja, dann macht das die Kinder nicht glücklich. Dann sagen die, die kaufen sich nur frei, die geben uns immer nur Geld. Es kommt auf das Motiv an. Oder andersherum, wenn ein kleines Kind, das noch nicht so richtig gut malen kann, uns ein Bild schenkt, dann achten wir in der Regel weniger auf den künstlerischen Wert dieses Bildes, sondern freuen uns über das Motiv. Mensch, das wollte uns eine Freude machen. Und wenn es noch so gekrakelt ist, es freut uns wegen des Motivs. Also nochmal, je persönlicher es wird, umso wichtiger ist die Bedeutung des Motivs. Bei einer persönlichen Beziehung, da ist im Zweifelsfalle wichtiger, warum hat jemand was getan, als nur die Frage, was hat er getan. Im Zweifelsfalle ist das Warum wichtiger. Bei einer persönlichen Beziehung und im Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen, da spielt das Motiv eine herausragende Rolle. Eben, weil es ein persönliches Verhältnis ist, das Verhältnis zwischen Gott und uns. Das steht schon in 1. Samuel 16, Vers 7, bei der Berufung des Königs Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz, das Motiv. Und David betet im Psalm 139, Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, was mein Motiv ist. Und das war das Problem ja der Pharisäer im Neuen Testament und das hat Jesus ihnen auch immer wieder ganz deutlich gesagt, die waren gefangen in einer äußeren Religionsübung. Ja, Hauptsache die Fassade stimmt. Hauptsache nach außen hin sieht es gut und fromm aus. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat ihre Motive kritisiert und er hat sie verglichen, das war ziemlich knallhart formuliert, er hat sie verglichen mit sorgfältig gepflegten Gräbern. Matthäus 23, Vers 27, da sagte Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gleicht getünchten Gräbern, die äußerlich zwar schön erscheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind, so erscheint ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also da stimmte die Herzenshaltung nicht, das Motiv. Das müssen Sie wissen, vor Gott ist unsere innere Haltung noch wichtiger als unsere Handlungen. Manchmal sagt man so, ja, es kommt auf das Tun an, was man macht, das zählt. Nein, das zählt auch, ja, natürlich. Aber was vor Gott noch viel mehr zählt, ist unser Herz, ist wie wir es meinen, ist was dahinter steckt. Und wissen Sie, das ist übrigens auch für unsere Erziehung ganz wichtig. Es wäre fatal, wenn unsere Kinder von uns den Eindruck bekämen, es gehe primär um die richtige Fassade. Also Hauptsache, du kommst äußerlich immer gut durch, Hauptsache, du fällst nicht auf, Hauptsache, du benimmst dich anständig. Aber viel entscheidender ist es, natürlich sollen sie sich anständig benehmen, aber viel entscheidender ist es, innere Überzeugungen auszuprägen. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von Erziehung. Innere, tiefe, innere Überzeugungen unseren Kindern mitzugeben. Es kommt aufs Motiv an. Und heute Abend bei unserem letzten Vortrag geht es dem Paulus genau darum. Paulus legt Rechenschaft ab über seine Motive. Paulus macht genau das. Er sagt, warum er diesen Dienst tut. Warum er so handelt, wie er handelt. Und das sagt er in Vers 9, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm, nämlich Gott, wohlgefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Also Paulus sagt, Leute, darum geht's uns, dass wir Gott wohlgefallen, dass er sich an uns freuen kann. Und indem Paulus jetzt in diesen Versen ganz offen seine Motive aufdeckt und darlegt, gibt er uns die Chance, unsere Motive zu prüfen. Und dazu möchte ich Sie heute Abend ermutigen und einladen. Prüfen Sie Ihre Motive bitte im Licht dieses Wortes, das Gott uns durch Paulus gibt. Entschlossen voran, was uns antreibt. Wir können nur dann vorangehen, wenn wir die richtigen Motive haben. Wir erinnern uns noch an gestern Abend. Paulus hatte ja mit seinem eigenen Beispiel deutlich gemacht, warum er trotz des äußeren Drucks, warum er trotz schwieriger Umstände getrost ist, trotz Verfolgung getrost ist. Und er hat uns 4 Punkte gezeigt, die auch uns getrost machen können. Das erste war eine realistische Sichtweise. Paulus sagt, wir blicken auf ein Ziel. Wir gehen auf ein ewiges Ziel zu, das uns keiner kaputt machen kann. Egal, was immer hier auch noch passiert, wir haben eine große Hoffnung, größer als alles, was Menschen sich hier denken könnten. Und dann das Zweite, was er gesagt hatte, wir haben eine ewige Sicherheit. Wenn diese alte Hütte abgebrochen wird, haben wir eine Luxusvilla von Gott uns geschenkt, die niemand mehr kaputt kriegt. Ewige Sicherheit. Aber der Weg bis dahin ist kein Spaziergang. Und natürlich haben wir noch Angst, durch dieses Todestal durchzugehen. Und deswegen sagt Paulus, ist das eine legitime Sehnsucht. Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir einmal auf ewig bei ihm leben, dass wir dann auch einen neuen Leib haben, der nicht mehr krank wird und nicht mehr sterben muss. Das ist eine legitime Sehnsucht, dass wir am liebsten dieses Todestal umgehen würden und gleich diesen neuen Leib kriegten. Aber trotzdem, obwohl, wenn Jesus, bevor wir sterben, nicht wiederkommt, wir noch durch diesen Weg durch müssen, können wir alle Zeit getrost sein. Denn wir haben eine wirksame Soforthilfe. Das war das Vierte. Jesus ist jetzt schon bei uns durch seinen Heiligen Geist. Den kann man nicht sehen, den kann man nicht hören, aber er ist da. Er hilft uns, die Bibel zu verstehen. Er ermutigt uns zum Beten. Er macht uns getrost und gewiss. Also, das sind die vier Dinge, die uns alle Zeit getrost machen können. Eine realistische Sichtweise, ewige Sicherheit. Wir haben diese legitime Sehnsucht und diese wirksame Soforthilfe durch den Heiligen Geist. Und er bringt uns sicher ans Ziel und dann sind wir daheim beim Herrn. Punkt. Und an dieser Stelle, da setzt dann ein Vorwurf ein, den viele Menschen vielleicht erheben. Eine Verdächtigung der Christen. Dann sagt man uns, ach, wisst ihr, ihr vertröstet euch auf die Ewigkeit. Ihr habt diese Rückzugsmentalität, ja, manche nennen das auch mit einem Fremdwort, die dann besonders höflich sind, die nennen das Eskapismus, also dass man eigentlich flüchtet, dass man in eine Scheinwirklichkeit flüchtet, dass man sich vertröstet aufs Jenseits, dass man weltfremd ist und die Sache hier abschenkt. Aber Paulus hält dagegen. Paulus sagt, Leute, wer so etwas behauptet, dass wir aufs Jenseits vertrösten werden, dass wir weltfremd werden, der zeigt damit eins, der zeigt, dass er Gott überhaupt nicht verstanden hat. Die Hoffnung auf den Himmel, der Blick auf die Zukunft, Leute, der bewirkt genau das Gegenteil von Weltflucht. Der bewirkt genau das Gegenteil von Rückzug aus der Wirklichkeit. Wer mit der Ewigkeit rechnet, der wird seine Zeit umso besser auskaufen, weil er ja den Rücken frei hat. Weil er ja einsatzbereit ist für Gott, weil er sich ja nicht immer so um sein kleines, privates Leben ständig sorgen muss. Der kann sich für Gott einsetzen. Wer sich bei Gott geborgen weiß, der wird umso selbstloser und einsatzbereiter sein. Wer den Sinn seines Lebens kennt, der wird umso intensiver leben, umso mutiger leben, umso zupackender leben. Wer frei geworden ist von sich selbst, von dieser ständigen Sorge um sich selbst, der wird umso stärker an seinem Mitmenschen interessiert sein. Der wird umso mehr ein Herz für andere haben und sich fragen, wie er ihnen helfen und dienen kann. Sie kennen wahrscheinlich William Wilberforce, dieser große Politiker aus dem 18. Jahrhundert, der maßgeblich zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen hat. William Wilberforce. Er hat das ja nicht ganz im Alleingang geschafft, aber er war ganz vorne dran. William Wilberforce Kampf für die Befreiung der Sklaven begann erst, nachdem er sich mit 26 Jahren bekehrt hatte. Erst als er Christ geworden war, bekam er ein waches Gewissen und sagte, was habe ich da eigentlich gemacht als Kapitän eines Sklavenschiffes? Und später im Rückblick hat er das mal so ausgedrückt, über seine Jahre, bevor er sich bekehrt hat, vor 26, da sagt er, die vorherigen Jahre habe ich vergeudet. Meine eigene Ehre lag mir mehr am Herzen als alles andere. Und erst als ich Christ wurde, begriff ich, dass Gott mich einsetzen will in dieser Welt. Und genauso ist es bei Paulus. Paulus sagt in Vers 8 von 2. Korinther 5, wir werden daheim sein beim Herrn. Und dann geht es weiter mit Vers 9, darum hängen wir uns jetzt rein. Darum setzen wir jetzt alles ein, weil wir daheim sind beim Herrn. Weil wir das als großes Ziel haben, sagen wir nicht, okay, dann kannst du dich ja jetzt zurückziehen und setz dich in dein Wohnzimmer und setz dich vielleicht vor dein Laptop und guckst dir immer schön die Gottesdienste an und so weiter und wartest, bis der Herr wiederkommt. Nein, sagt Paulus, darum, weil wir jetzt zu Jesus gehören, hauen wir alles für ihn rein. Weil er unser Leben so grundlegend verändert hat, weil er uns das Größte geschenkt hat, was es gibt, nämlich Vergebung der Schuld, ewiges Leben, wir dürfen Gottes Kinder sein. Darum wollen wir jetzt auch für den Rest unseres Lebens ihm ganz zur Verfügung stehen. Und deshalb sagt Paulus, will ich euch Rechenschaft ablegen. Ich will euch Rechenschaft ablegen, was meine Motive sind. Damit auch ihr Korinther und ihr Frauenhainer eure Motive überprüfen könnt. Denn vor Gott spielen unsere Motive eine ganz große Rolle, weil das ein höchst persönliches Verhältnis ist, das uns mit dem allmächtigen Gott verbindet. Und das wollen wir jetzt studieren hier. Paulus, was sind deine Motive? Und wir werden versuchen, das in drei Punkten zu bündeln. Drei Motive von Paulus finden wir hier. Und gebe der Herr, dass es auch unsere Motive sind. Und jetzt lese ich uns den Text einmal am Stück vor. 2. Korinther 5, ab Vers 9. Darum, und Sie haben das auf Ihrem Zettel dabei, können Sie Anstreichungen machen, sich was notieren, wenn Sie wollen. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, ist er gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, Klammer auf, gegenüber denen, die versucht haben, den Paulus fertig zu machen. Wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens, wie die Pharisäer. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Darum ist jemand an Christo, in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, steht da wörtlich. Einige übersetzen, siehe, es ist alles neu geworden. Wörtlich steht dort, siehe, Neues ist geworden. Drei Motive von Paulus, mindestens drei Motive finden wir hier in diesen Versen und wollen uns fragen, sind das auch meine Motive, warum ich dem Herrn nachfolge? Das erste Motiv lautet, wir wollen Gott gefallen. Das ist das erste Motiv. Oder wenn Sie es für sich persönlich formulieren wollen, ich will Gott gefallen. Ist das so? Ist das das Motiv hinter Ihrer Nachfolge? Paulus spricht hier in der Mehrzahl. Er sagt wir, ne? Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Weil Paulus deutlich macht, das gilt nicht nur für mich, sondern ihr Korinther, das soll für uns alle gelten, für uns alle, die wir uns Christen nennen. Und entscheidend ist für mich nicht, ob ich jetzt noch unterwegs bin, also noch unterwegs in dieser Welt, oder irgendwann daheim beim Herrn, haben wir ja gestern drüber gesprochen, das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, was ist meine Triebfeder? Was ist meine Motivation? Wovon wird mein Herz bestimmt? Was treibt mich an? Und natürlich wusste Paulus das auch von sich, das hat er immer wieder gesagt. Auch in seinem Herzen war ein Motivmix und so ist es bei uns ja auch. Wir sind ja noch hier in dieser Welt. Wir haben noch mit manchen Problemen und auch Sünden zu kämpfen und wir finden das auch in unserem Herzen immer wieder, dass es da einen Motivmix gibt. Da mischen sich noch immer auch egoistische Motive rein, stolze Motive und so weiter. Da muss Jesus an uns arbeiten, solange wir hier auf dieser Erde sind. Das wird erst im Himmel vollkommen rein sein. Aber wir wollen ja diese richtigen Motive haben und wir dürfen den Herrn auch darum bitten. Und Paulus sagt, Leute, wisst ihr, was eine Triebfeder meines Dienstes ist? Ich will Jesus gefallen. Und verstehen Sie, hier liegt auch der Grund dafür, dass Christen eigentlich sehr intensiv leben. Christen sind Leute, die leben intensiv. Christen sind Leute, die leben in der Regel nicht mal so halbtranig in den Tag hinein, sondern Christen sind Leute, die leben sehr bewusst. Warum? Weil wir von einer starken Hingabe eigentlich getrieben sind, weil wir von einem starken Motiv angetrieben werden. Warum? Paulus sagt, wir suchen unsere Ehre darin. Und das ist ja bis heute eine bekannte Redewendung, er legt Ehre ein. Er will an der Stelle wirklich gut sein. Und das griechische Wort, was hier steht, also Sie wissen ja, das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Seine Ehre reinsetzen, das griechische Wort heißt, sich eifrig bemühen, ehrgeizig nach etwas streben. Das meint Paulus hier. Wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz da rein, dass wir ihm wohlgefallen. Wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz da rein, dass Gott mit uns zufrieden ist. Dass er sich an unserem Leben freuen kann, dass wir ihm dienen, dass unser Leben mit seinen Vorstellungen und seinen Maßstäben übereinstimmt, die er uns hier in seinem Wort zeigt. Überlegen Sie mal, wie viele historische Situationen wurden wohl schon dadurch entschieden, dass ein Mächtiger einer Frau gefallen wollte, einer Frau imponieren wollte und hat da irgendwelche Dinge getan, weil er hoffte, dieser Frau zu gefallen. Ein Beispiel aus der Bibel, Johannes der Täufer wurde letztlich ermordet, weil Herodes Antipas der Herodias gefallen wollte und seinen Mitzechern, die in dieser grausigen Stunde dabei waren, als er dann den Kopf von Johannes dem Täufer gefordert hat. Er wollte vor dieser Frau groß dastehen. Es hat enorme Auswirkungen auf unser Handeln, wem wir gefallen wollen. Wem wollen Sie gefallen? Und Paulus sagt, meine Entscheidungen sollen davon geleitet sein, wie ich Gott gefallen kann. Wie kann ich Gott gefallen in den praktischen Entscheidungen und Weichenstellungen meines Lebens? Und das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Paulus fragt nicht, wie kann ich mir den Himmel erarbeiten? Paulus weiß, in den Himmel zu kommen, habe ich nur eine Chance dadurch, dass es Jesus gibt und dass er mir meine Schuld vergibt. Und darauf verlasse ich mich zu 150%. Es geht ja also nicht um Werkgerechtigkeit, aber es geht um persönliche Hingabe. Wie kann ich als Kind Gottes meinem Vater am meisten Freude bereiten? Und schauen Sie, dieser Maßstab, der ist auch zentral für alle unsere Dienstbereiche in unseren Gemeinden. Entscheidend soll nicht sein, an welcher Stelle ich eingesetzt werde gerade, sondern entscheidend soll sein, mit welchem Motiv ich meinen Dienst tue. Im Kindergottesdienst, in der Küche, im Musikdienst, bei den Putzarbeiten, beim Predigen, wo auch immer, beim Besuchsdienst. Was ist mein Motiv? Beim Jugendkreis, können wir das auch sagen? Vers 9, ich suche meine Ehre darin, dass ich ihm damit wohlgefalle. Und Paulus macht deutlich, Leute, Gott nimmt das ernst, wie wir als seine Kinder vor ihm leben. Und deswegen fügt er hier hinzu in Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Das ist hier nicht auf die Nichtchristen bezogen, sondern das ist hier eindeutig für die Christen gemeint in 2. Korinther 5, Vers 10. In diesem Gericht der Christen, da geht es nicht um die Frage Rettung oder Verdammnis, Himmel oder Hölle, sondern in diesem Gericht der Geretteten geht es um eine andere Frage, nämlich Gott sagt, dass er einmal unser Leben nochmal einer letzten Bewertung unterziehen wird. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Wir alle, also auch Paulus, müssen offenbar werden vor dem Richtstuhl Jesu Christi. Und dann fügt er hinzu, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Der Leib steht hier für unser wirklich gelebtes Leben. Also Paulus sagt damit, Gott wird das Leben, das wir in diesem Leib gelebt haben, also unser reales Leben von Montag bis Sonntag, vom ersten Lebensjahr bis zum 70. oder 80. Das wird Gott noch einmal bewerten. Und das heißt nicht, dass Jesus uns die alten Sünden unseres Lebens nochmal vorhält, die wir längst unter sein Kreuz gebracht haben. Wenn sie ihre Sünden unter das Kreuz gebracht haben, dann sind die weg. Gott sagt, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, schmeißt er unsere Sünden hinter sich. Okay. Aber hier geht es um unser Leben nach unserer Bekehrung, nachdem wir in die Nachfolge Jesu eingetreten sind, dass Gott dieses Leben nochmal anschaut und uns deutlich machen wird, was wir da gelebt haben. Wie haben wir ihm gedient? Und dann, sagt die Bibel, wird Jesus jedem seinen Lohn zuteil werden lassen. Das steht im 1. Korintherbrief auch nochmal, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ab Vers 13. Da sagt Paulus, eigentlich geht das los in Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, nämlich dieser Tag hier von Vers 10, weil es durchs Feuer offenbart wird. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber, Klammer auf, weil er Christ ist, Klammer zu, wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier spricht Paulus wieder über Christen, wieder über Leute, die gerettet werden. Und sagt, Gott wird unser Leben, was wir dann da zusammengelebt haben, in seiner Nachfolge nochmal einer letzten Wertung gewissermaßen unterziehen. Und dann will er uns Lohn geben. Wie der Lohn im Einzelnen aussieht, das wissen wir nicht. Paulus spricht mal von einem Siegeskranz, auf den er hofft. Und auch diesen Lohn haben wir nicht verdient. Auch dieser Lohn, den wir dann bekommen als die Kinder Gottes, wird letztlich Gnade sein. Wir haben keinen Anspruch darauf, aber Gott will uns das geben. Und Gott hält es für nötig, uns jetzt schon darüber zu informieren. Er stellt uns diesen Lohn in Aussicht als Ermutigung, dass wir uns darauf freuen können. Aber er stellt uns diesen Lohn auch in Aussicht als Bekräftigung dafür, dass unser real gelebtes, unser wirklich gelebtes Leben von Montag bis Sonntag wirklich zählt. Das ist nicht unwichtig, wie du lebst. Von wegen Vertröstung aufs Jenseits und alles, was davor kommt, ist unwichtig. Nein. Paulus sagt, Gott wird es nochmal gewichten. Und ich will dir Lohn dafür geben. Es zählt. Es zählt, wie du in der Nachfolge Jesu lebst. Du kannst dir damit nicht den Himmel verdienen, aber es zählt. Und dann wird Gott für Transparenz sorgen, dafür, dass die Sache klar und durchsichtig ist. Paulus sagt, wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Er durchschaut uns ja sowieso. Also der Herr durchschaut ja unser Herz. Während ich hier stehe und Sie da sitzen, Jesus weiß genau, was mit uns los ist. Aber wir müssen offenbar werden. Er wird es nochmal deutlich machen, auch uns gegenüber. Und das entscheidende Kriterium für Gottes Bewertung sind dann nicht zählbare Ergebnisse. Ist dann nicht die Frage, wie viele Schriften hast du verteilt? Obwohl das schön ist, wenn sie viele Schriften verteilen mit dem Evangelium. Ist dann nicht die Frage, wie viele Leute hast du besucht? Obwohl das gut und wichtig ist, dass sie Menschen besuchen. Ist dann nicht die Frage, wie viele Euros hast du gespendet? Obwohl das gut und wichtig ist, wenn wir viele Euros spenden. Ist dann auch nicht die Frage, wie viele Predigten hast du gehalten? Obwohl Gott auch will, dass wir Predigten halten. Nein, die entscheidende Frage wird dann die nach unserem Motiv sein. Ob wir unser Leben gelebt haben, ob wir die Dinge, die wir getan haben, ob wir die Predigten, die wir gehalten haben, die Moneten, die wir gespendet haben, die Menschen, die wir besucht haben, ob wir das gemacht haben, um ihm wohl zu gefallen, um seine Ehre zu suchen, um ihm gehorsam zu sein. Verstehen Sie, deshalb verknüpft Paulus Vers 9 und Vers 10 so eng miteinander. Er sagt, wir suchen unsere Ehre darin, ihm wohl zu gefallen, denn wir müssen offenbar werden vor diesem Richterstuhl Jesu Christi. Und dann kommt es darauf an, wem ich mit diesem gelebten Leben gefallen wollte. Nur meiner Frau? Ich will auch meiner Frau gefallen, natürlich. Nur der Öffentlichkeit? Das ist schon weniger wichtig. Wem will ich gefallen? Wen will ich am meisten ehren? Wessen Urteil ist mir am Ende am wichtigsten? Und Vers 11 bekräftigt dann nochmal den gleichen Gedanken. Vers 11, Sie sehen, wir kommen ganz gut voran. Da sagt Paulus, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, aber vor Gott sind wir offenbar. Und damit will Paulus sagen, in dem Bewusstsein, dass nur der Herr zu fürchten ist. Alle anderen sind nicht zu fürchten. Ich muss wieder aufpassen, dass ich das Mikro hier vorne nicht zudecke. Danke für den Hinweis. Aber immerhin ist die Kanzel noch stabil hier. Also, in dem Bewusstsein, dass nur der Herr zu fürchten ist. Luther schreibt, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Und damit meint er nicht Angst, sondern heilige Ehrfurcht. Gott fürchten, einen tiefen Respekt vor ihm zu haben. Mehr als vor dem ehrwürdigsten Menschen. Wissen Sie, der allmächtige Gott und sein Sohn Jesus Christus, der auch Gott ist, sind so ehrfurchtsgebietend, dass es zur Zeit kein Mensch auf dieser Erde aushalten würde, ihm direkt ins Angesicht zu sehen. Vergleichen Sie mal Mose und die Propheten. Keiner wäre jetzt in der Lage, ihm direkt ins Angesicht zu sehen. Später wird er uns das mal schenken. Vor ihm haben wir Ehrfurcht. Vor ihm zählt es. Und darum kommt es allein darauf an, sagt Paulus, dass wir ihm wohlgefallen. Und im Übrigen, diese Gottesfurcht, die schwächt nicht unser Vertrauensverhältnis zu ihm. Paulus redet ja sehr vertraut. Er hat in Vers 8 gesagt, wir werden daheim sein. Er hat in Vers 6 gesagt, wir werden daheim sein. Und daheim hat man keine Angst mehr. Daheim kann man sich fallen lassen. Daheim weiß man, jetzt ist alles gut. Aber das gehört zusammen, dieses Vertrauensverhältnis und diese tiefe Ehrfurcht. Und wissen Sie, Paulus macht das dann deutlich am Beispiel der Evangelisation. Er sagt, Leute, warum evangelisiere ich? Das ist der Dienst, den er hier als Beispiel nimmt in Vers 11. Er sagt, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überreden oder zu überzeugen oder zu gewinnen. Und hier geht es zunächst, ich habe das früher immer falsch verstanden, hier geht es zunächst um die Gottesfurcht der Verkündiger. Paulus meint, weil wir wissen, dass wir Verkündiger Gott zu fürchten haben, darum wollen wir lieber gehorsam sein und versuchen, Menschen zu gewinnen. Man kann das auch auf die Hörer beziehen. Man kann auch sagen, weil wir wissen, dass die Ungläubigen allen Grund haben, Gott zu fürchten, weil sie in die Hölle kommen, wenn sie nicht zum Glauben finden. Darum versuchen wir, Menschen zu gewinnen. Das stimmt auch. Weil wir wissen, dass Menschen, die ohne Jesus sterben, auf ewig in der Hölle sein werden. Darum setzen wir alles ein, um Menschen zu gewinnen. Das stimmt auch. Aber der Zusammenhang macht deutlich, dass Paulus hier als erstes mal sich selbst meint. Weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, dass wir Gott zu fürchten haben. Darum wollen wir gehorsam sein und Menschen für ihn gewinnen. Das heißt, unser allererstes Motiv für diesen Dienst der Evangelisation, wie für jeden anderen Dienst auch, den wir für den Herrn tun, liegt darin, dass wir Gott wohlgefallen wollen. Sagt Paulus hier in Vers 11 also nochmal. Liegt darin, dass wir ihn fürchten, dass wir seinem Auftrag treu sein wollen, dass wir seine Ehre suchen. Dieser heilsame, heilige Ehrgeiz ist unsere Triebfeder. Das mindert nicht unsere Liebe zu den Menschen. Wir wollen die Menschen auch von Herzen retten, helfen, weil wir wollen, dass sie auch es so gut haben, dass sie auch zu Gott als zu ihrem Vater zurückkehren. Aber auch um unseretwillen. Und haben Sie es gemerkt? So ganz nebenbei verrät Paulus uns hier noch ein Merkmal von Evangelisation. Ein Wesensmerkmal des Evangelisierens. Das ist ganz wichtig. Paulus sagt, wer mit ganzem Herzen das Evangelium weitersagt, der versucht, sein Gegenüber zu überreden. Da steht im Griechischen ein ganz starkes Wort, peto. Und dieses Wort kann eine positive oder eine negative Färbung haben, eine gute Färbung oder eine schlechte Färbung. Und es ist gut denkbar, dass die Gegner von Paulus ihm vorgehalten haben, gesagt haben, ja, du willst die Leute nur über den Tisch ziehen, du willst sie hier überreden, du willst sie einfangen. Die haben das ihm negativ ausgelegt. Du willst sie beschwatzen. Und es ist gut denkbar, dass Paulus dann gerade dieses Wort verwendet hat und gesagt, ja, es stimmt, aber ich will sie in einer guten Weise, ja, nennt ihr es, wie ihr es wollt. Ich will sie überzeugen, ich will sie überreden. Ohne Druck. Ganz, ganz offen. Die Wahrheit soll ihre Kraft entfalten. Ich verberge nicht mein Ziel. Ich sage nicht, nee, ich will dich ja gar nicht überzeugen, ich will nur so meine Meinung sagen. Sondern ich sage das ganz offen, ja, ich will dich überzeugen. Weil ich zutiefst selber davon überzeugt bin, dass das die entscheidende Wahrheit ist, die du auch verstehen solltest. Es geht doch auch um deine Ewigkeit. Und Paulus sagt, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist und weil wir treu sein wollen, versuchen wir Menschen zu überreden. Versuchen wir mit allem, was wir haben, ohne Druck, sie zu gewinnen. Und wissen Sie, Paulus gibt uns da viele Beispiele in seiner eigenen Praxis. Denken Sie mal an dieses Verhör vor König Agrippa. Apostelgeschichte 26. Der inhaftierte Paulus muss sich verteidigen, müssen sich unbedingt mal in Ihrer Bibel morgen durchlesen. Und in diesem Beispiel, da können Sie sein Motiv so richtig mit Händen greifen. Ja? Da steht er vor diesen Provinzfürsten, die Macht über ihn haben. Und er muss sich verteidigen. Und wie Paulus da steht, da haben Sie nicht den Eindruck, der tut alles, um irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, um jetzt ja nichts Falsches zu sagen, sondern er versucht, sie zu überzeugen. Er redet mit offenem Visier. Er sagt, Leute, das ist nicht im Winkel geschehen mit Jesus. Das ist nicht irgend so eine obskure, geheimnisvolle Sektengeschichte, sondern das ist aller Öffentlichkeit geschehen. Die Wunder, die er tat, geschahen in aller Öffentlichkeit. Das Kreuz, an dem er starb, stand in der Öffentlichkeit. Und die Augenzeugen, die ihn gesehen haben, waren mehr als 500. Und wir kennen noch viele Namen und die meisten von denen leben noch. Und wir zeugen das in aller Öffentlichkeit. Das ist eine offene Sache. Es ist nicht im Winkel geschehen. Und in seiner Erwiderung, als er den Paulus ausbremsen will, da benutzt der König Agrippa das gleiche Wort wie das, was hier steht. Da sagt er, es fehlt nicht viel und du überredest mich, Christ zu werden. Da steht genau das Wort. Es fehlt nicht viel und überzeugt mich, Christ zu werden. Und wissen Sie, wie Paulus geantwortet hat? Paulus hat nicht zurückgenommen. Paulus hat nicht gesagt, nein, Agrippa, ich will dich ja nicht missionieren. Sondern Paulus hat gesagt, natürlich. Natürlich will ich dich überzeugen, Christ zu werden. Und am liebsten nicht nur dich, sondern die anderen feinen Herren, die hier sitzen, auch gleich mit. Ja, weil ihr Jesus genauso braucht wie ich. Was gibt Ihnen diesen Mut? Er wollte Gott gefallen. Und deshalb ist Paulus auch getrost. Er sagt hier, vor Gott sind wir offenbar. am Ende von Vers 11. Gott aber sind wir offenbar. Leute, Gott durchschaut uns sowieso. Vor Gott sind wir wie ein offenes Buch. Und sie sind das auch und ich bin es auch. Jesus weiß, was uns umtreibt und was uns antreibt. Jesus sieht, dass wir ihm gefallen wollen. Jesus sieht in unserem Herzen leider auch noch manches andere. Aber wenn wir es ehrlich meinen, sieht er es doch, dass wir in all unserer Begrenztheit, die wir noch haben und unter der wir manchmal auch noch leiden, er sieht, dass wir es ernst meinen. Jesus, wir wollen dir dienen. Wir sind manchmal ganz schön komisch, das wissen wir, Jesus, aber wir wollen dir dienen. Vor Gott sind wir offenbar und deswegen haben wir auch ein reines Gewissen. Und darum macht es auch nichts. Es macht gar nichts, wenn manche Menschen uns niedere Motive unterstellen wollen. Lass sie reden. Lass sie reden, was sie wollen. Ist nicht schlimm. Vor Gott sind wir offenbar. Und er durchschaut uns. Und er durchschaut unsere Motive. Und dann kommt Paulus gleich zum zweiten Motiv, das seinen Dienst für Jesus prägt. Also erstens, wir wollen Gott gefallen. Und zweitens, wir suchen nicht Menschenehre. Wir wollen Gott gefallen und wir suchen nicht Menschenehre. Wir buhlen nicht um menschliche Anerkennung. Schauen Sie, wie das weitergeht am Ende von Vers 11. Vor Gott sind wir offenbar, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Damit will Paulus sagen, Leute, ich hoffe, dass ihr in eurer Überzeugung, in eurem Gewissen uns für durchsichtig haltet und für glaubwürdig haltet. Ich hoffe, dass wir vor eurem Gewissen klar dastehen, dass ihr davon überzeugt seid, der Paulus ist ehrlich. Der Paulus macht keinen Schmuh. Der Paulus schleimt sich nicht bei uns ein. Der Paulus will uns nicht über den Tisch ziehen. Der meint es ehrlich. Und ich will, dass ihr auf euer Gewissen hört. Und dass ihr das merkt. Und dass ihr nicht auf die Einflüsterungen der Gegner hört, die euch weismachen wollen, dass ich nur meine egoistischen Motive verfolge. Ich hoffe, vor eurem Gewissen sind wir offenbar. Aber dazu ist längst alles gesagt, Leute, das wisst ihr doch. Und deswegen fügt Paulus hinzu in Vers 12, wir empfehlen uns nicht nochmals euch selbst gegenüber. Was soll das? Wir unternehmen jetzt keine weiteren Anstrengungen, um unsere ganze persönliche Position zu festigen, unsere Verdienste nochmal alle ins richtige Licht zu rücken für euch. Ist doch nicht nötig. Ihr kennt uns. Und im Übrigen, es geht nicht um uns. Wir empfehlen uns nicht nochmals euch selbst gegenüber. Ist nicht nötig. Wir suchen nicht unsere Ehre. Wir suchen nicht Menschenehre. Und auch an diesem Punkt, Leute, da könnt ihr wieder den Unterschied merken zwischen uns und den Irrlehrern. Die Irrlehrer, die rühmen sich des Äußeren und nicht des Herzens, sagt er hier in Vers 12 am Ende. Die rühmen sich des Äußeren und nicht des Herzens. Die versuchen euch durch Äußerlichkeiten zu beeindrucken. Durch eine imponierende Rhetorik vielleicht, durch Erfolgsversprechen, durch prominente Empfehlungsschreiben, durch spektakuläre Aktionen, vielleicht durch charismatische Wunder, durch was auch immer. Die versuchen euch durch Äußerlichkeiten zu beeindrucken, aber nicht durch ein aufrichtiges Herzensanliegen. Denen geht es darum, wie sie vor Menschen dastehen. Denen geht es darum, wie sie vor euch dastehen. Denen geht es darum, dass ihr sagt, wow, sind das tolle Leute. Aber nicht vor Gott. Und genau das hatte ja Jesus auch den Pharisäern gesagt. Johannes 12, Vers 43 hat gesagt, die Ehre der Menschen war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Johannes 12, Vers 43, die Ehre bei Menschen war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Und deswegen waren die Pharisäer so, wie die Pharisäer waren. Bei wem ist ihnen die Ehre wichtiger? Bei Menschen oder bei Gott? Und deswegen sagt Paulus hier, wir empfehlen uns nicht nochmal, Leute, wir suchen nicht Menschenehre. Und dann, das ist so köstlich, dann hat Paulus die Freiheit, ganz ungeniert den Spieß einfach umzudrehen. Und daran sehen Sie, wie wenig eitel der Kerl war. Er sagt dann am Ende von Vers 12, also wir rühmen uns jetzt nicht nochmal selbst, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Also Paul sagt, eigentlich ist das euer Job. Eigentlich wäre das jetzt eure Aufgabe, die Irrlehrer zum Schweigen zu bringen. Indem ihr euch einfach loyal hinter uns stellt. Das wäre jetzt euer Job, den Irrlehrern das Maul zu stopfen. Leute, und ich habe euch, ihr habt genügend Argumente, ich habe euch die genannt. Ihr könnt unsere Integrität, unsere Aufrichtigkeit belegen. Ihr seid gut munitioniert, um uns gegenüber den Irrlehrern zu verteidigen. Das ist jetzt eure Stunde, Leute, und nicht meine. Und deswegen sagt er, wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen. Ihr könnt denen sagen, Leute, wir kennen den Paulus. Wir haben den jetzt so oft predigen hören. Und wir sehen, dass der sein letztes Hemd für uns geben würde. Und wir haben immer wieder gemerkt, dass der ehrlich ist und dass er auch bereit ist, Opfer zu bringen. Und dass er uns nicht abgezockt hat. Wir vertrauen dem und wir haben Grund, dem zu vertrauen. Und hört jetzt endlich auf mit euren Gemeindenverleumdungen. Paulus hat die Freiheit, so zu schreiben. Ohne jedes beleidigt zu sein, ohne zu schmollen. Ja? Das ist auch nicht peinlich, wie Paulus das schreibt. Aber auch ohne jede künstliche Bescheidenheit. Paulus war nicht so künstlich bescheiden. Ach, Leute, nein, natürlich, unser Dienst war auch ganz, ganz schwierig und eigentlich haben wir ja gar nichts Gutes gemacht. Sagt er auch nicht. Sondern er ist ganz normal, ganz natürlich. Warum? Weil er nicht die Ehre von Menschen sucht, sondern von Gott. Und das gibt ihm eine königliche Freiheit. Und das unterstreicht er dann nochmal in Vers 13. Sie merken, wir kommen voran. Paulus sagt in Vers 13, Leute, wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Was heißt das? Paulus sagt, Leute, wir haben nicht versucht, euch gegenüber Punkte zu machen. Wir haben nicht versucht, bei euch Eindruck zu schinden. Wir haben nicht versucht, bei euch unsere Stärke zu demonstrieren. Was meint ihr damit, außer uns waren? Das ist gar nicht so leicht zu klären. Wenn wir außer uns waren, da steht das griechische Wort exestemen und das bedeutet wörtlich eigentlich aus uns heraustreten. Und das kann zweierlei bedeuten. Es kann einmal heißen, in Ekstase geraten. Aus uns heraustreten, in Ekstase geraten. Und vielleicht spielt Paulus hier auf besondere Erfahrungen an, die Gott ihm geschenkt hat, um seinen persönlichen Aposteldienst zu stärken. Die Apostel haben ja Wunder getan in bestimmten Situationen. Die Apostel wurden von Gott besonders beglaubigt. Warum? Weil sie die wichtige Aufgabe hatten, Gottes schriftliche Offenbarung zum Abschluss zu bringen. Deswegen haben nicht alle möglichen Leute Wunder getan, sondern die Apostel und ihr engstes Umfeld. Und vielleicht meint Paulus das hier. Also wenn wir außer uns waren, wenn ich diese besondere Erfahrung machen durfte, weil ich ein Apostel bin, dann ist das eine Sache zwischen Gott und mir. Damit würde ich vor euch nicht prahlen. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, das gehört nicht auf die Bühne. Er kann mit diesem Exestemen aber noch etwas anderes meinen, dass jemand leidenschaftlich redet, dass jemand mitreißend redet, dass jemand sich in Rage redet vielleicht. Und das kann Paulus ja auch meinen, dass er sagt, Leute, wenn ich etwas heftig geworden bin, Wenn ich etwas losgezockt habe, dann habe ich das nicht gemacht, um eine rhetorische Show vor euch abzuziehen. Dann habe ich das nicht gemacht, weil ich vor euch hier irgendwie ein Unterhaltungsprogramm präsentieren wollte. Sondern Leute, dann habe ich es gemacht, um Menschen für Gott zu gewinnen. Es ging mir nicht um mich, glaubt's mir. Es ging mir nicht um meine Ehre. Es ging mir nicht um irgendein äußeres Imponiergehabe. Es ging mir nicht um Imagepflege meiner Person. Sondern es ging mir immer um Gott. Glaubt es mir. Selbst wenn ich Fehler gemacht habe, es ging mir um Gott. Und darum verlorene Menschen für ihn zu gewinnen. Leute, und darum könnt ihr Korinther auch wirklich das ganz richtig einordnen. Schaut, wenn ich mit euch seelsorgerlich gesprochen habe, dann war ich behutsam. Dann bin ich rücksichtsvoll aufgetreten. Ich habe versucht, euch nicht unter Druck zu setzen. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch, Vers 13. Ich wollte rücksichtsvoll sein. Ich wollte es euch liebevoll erklären. Die Irrlehrer, die legen mir das als Schleimerei aus. Die Irrlehrer sagen, das ist hinterhältig. Du wolltest nur deren Sympathie erschleichen. Aber das stimmt nicht. Wenn ich besonnen war, war ich es um euretwillen, damit ihr das gut hören und verstehen konntet. Ich habe euch gegenüber nicht den berühmten Apostel raushängen lassen. Ich habe euch gegenüber nicht auf den Putz gehauen. Ich habe mich mit euch auf die Sünderbank gesetzt. Und ich habe gesagt, Leute, ich lebe genauso von Gottes Vergebung wie ihr. Und ich habe versucht, euch behutsam zurechtzubringen. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Also das ist das zweite Motiv, das den Paulus in seinem Dienst bestimmt hat. Ich suche nicht Menschenehre. Ich will meinem Gott gefallen, war das erste Motiv. Ich suche nicht Menschenehre. War das zweite Motiv. Und ich frage mich, und Sie sollten sich auch fragen, was sind meine Motive? Gott erforscht unsere Motive, das sagt er ja im Psalm 139. Und wir merken manchmal doch, wie problematisch unsere Motive sind. Jeremia hat das auch gewusst. Jeremia, Kapitel 17, Vers 9 und 10, da sagt Jeremia, das Herz ist ein trotziges Ding. Und er meinte auch sein eigenes Herz. Wer kann es ergründen? Wer kann es ergründen, was in unserem Herzen, also in unserem Innersten, sich so alles zusammenbraut? Aber Gott will unser Herz immer wieder rein machen und heil machen. Ich bin klein, mein Herz, mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Sein gutes Gebet. In einer humanistischen Form heißt es, ich bin klein, mein Herz ist rein. Das stimmt aber nicht. Es muss heißen, ich bin klein, mein Herz, mach rein. Und so betet auch Jeremia, heile mich. Bring meine Motive zurecht. So, und dann das letzte Motiv. Das steht in Vers 14 bis zum Schluss. Da sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Also das ist das Dritte. Erstens, wir wollen Gott gefallen. Zweitens, wir suchen nicht Menschenehre. Und drittens und letztens, wir werden gedrängt von der Liebe Christi. Diesen Satz müssen wir noch verstehen und wie er in den nächsten Sätzen dann erklärt wird. Was heißt das? Drittens, wir werden gedrängt von der Liebe Christi. Wissen Sie, dieser Satz klingt so einfach. Die Liebe Christi bewegt und sie drängt uns. Aber wir müssen das erstmal klären. Das kann von der Grammatik her nämlich zweierlei bedeuten. Es könnte einmal bedeuten, die Liebe zu Christus treibt uns. Also unsere Liebe zu Christus. Weil wir Christus so lieb haben, werden wir gedrängt. Es kann aber auch bedeuten, von der Grammatik her, die Liebe des Christus treibt uns. Also die Liebe, die Jesus zu uns hat, treibt uns. Das ist sicherlich beides richtig. Aber die Frage ist, was meint Paulus hier? Meint Paulus unsere Liebe zu Christus oder meint Paulus Christi Liebe zu uns? Der Zusammenhang zeigt, dass Paulus von Letzterem ausgeht. Und in der Übersetzung bei Schlachter ist das ganz gut erkennbar, denn die Liebe des Christus drängt uns, also die Liebe von Jesus. Und der Zusammenhang macht das ganz klar, denn Paulus fügt gleich hinzu, und darum ist das hier so eindeutig, Paulus fügt gleich hinzu, worin sich die Liebe des Christus zu uns herausragend zeigt. Worin nämlich? Dass einer für alle gestorben ist. Die Liebe des Christus zeigt sich darin, dass er für uns gestorben ist, dass einer für alle gestorben ist. Damit hat Jesus seine Liebe bewiesen und er hat zugleich die Liebe des Vaters bewiesen. Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Also es geht um die Liebe des Christus zu uns. Und Paulus sagt, worin diese Liebe am deutlichsten aufleuchtet, nämlich dass Christus für alle gestorben ist. Dass Jesus Christus an unserer Stelle gestorben ist. Dass Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz den Platz eingenommen hat, den wir gerechterweise verdient gehabt hätten. Den ich gerechterweise verdient gehabt hätte und ausnahmslos alle Menschen gerechterweise verdient hätten. Einer für alle gestorben. Und darum hat Jesus stellvertretend die Strafe getragen, die Verurteilung auf sich gezogen, die wir verdient gehabt hätten. Und um deretwegen, weil wir sie nicht hätten tragen können, Gott uns in die Hölle hätte werfen müssen, weil er ein heiliger Gott ist. Aber einer ist für alle gestorben. Er hat meinen Platz eingenommen. Und immer wenn Sie dieses Kreuz sehen, müssen Sie sich klar machen, dieses Kreuz sagt mir sehr viel über mich. Es sagt mir, das ist in Gottes Augen mein Platz, wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge. Aber er hat meinen Platz eingenommen. Und Paulus sagt, du, wenn du wissen willst, warum wir so handeln, wenn du wissen willst, warum wir so drauf sind, wie wir drauf sind, wenn du wissen willst, warum unser Herz für Jesus brennt und wenn du wissen willst, warum es uns wirklich innerlich antreibt, dass Menschen ihn finden, dann hast du hier das dritte große Motiv, das uns antreibt. Es ist die Liebe des Christus. Es ist diese Liebe, die er zu uns bewiesen hat. Die Liebe des Christus treibt uns, da steht im Griechischen das Wort, die Liebe des Christus hält uns zusammen, sie umfasst uns, sie hat uns im Griff, sie treibt uns an. Und jetzt fragen wir am Schluss, warum? Warum steckt in dieser Liebestat des Christus so eine Kraft? In dem, was er am Kreuz für uns tat, warum ist das so eine starke Triebfeder? Paulus zeigt uns das im Einzelnen. Er sagt, schau genau hin. Zunächst am Ende von Vers 14, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Was heißt das? Paulus sagt, pass auf, die Liebe Christi drängt uns, denn die Liebe Jesu entlarvt unsere Schuld. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das ist etwas rätselhaft, aber es ist ganz klar, was Paulus meint. Er sagt, die Tatsache, dass Jesus für uns alle sterben musste, einer für alle, offenbart unsere verzweifelte Situation vor Gott. Die Tatsache, dass Jesus für uns sterben musste, zeigt, so schlimm steht es um uns, dass das nötig war. Einer gestorben, für alle, so sind sie alle gestorben. So wäre es für sie alle nötig gewesen. Wenn Jesus am Kreuz meinen Platz einnimmt, dann heißt das, das Kreuz ist mein Platz. Das Kreuz zeigt uns, wo wir hingehören. Das Kreuz zeigt uns, was wir verdient haben. Und deswegen ist das Kreuz Jesu nicht nur der Ort unseres Heils, sondern das Kreuz Jesu ist auch der Ort unseres Gerichts. Verstehen Sie? An diesem Kreuz empfange ich Gottes Todesurteil über mein Leben. Ist einer gestorben? Sind sie alle gestorben? Ist einer gestorben? Haben sie alle den Tod verdient für die, der gestorben ist, nämlich für alle. Das Kreuz ist der Ort meines Gerichts. Vom Kreuz her empfange ich Gottes Todesurteil über mein Leben. Alle haben ihr Leben verwirkt. Keiner von uns kann irgendeinen Anspruch vor Gott geltend machen. Keiner. Und schauen Sie mal, wie oft hören wir das von Menschen, dass sie sagen, also wenn dieser Gott wirklich Gott sein soll, dann habe ich aber einen Anspruch. Dann müsste er aber, dann sollte er aber. Und Paulus sagt, was für ein Irrtum. Ist einer für alle gestorben, sind sie alle gestorben. Das Kreuz Jesu entlarvt unsere Not. Und lassen Sie mich das nochmal ganz deutlich sagen. Wer nach Gerechtigkeit schreit, wer vor Gott nach Gerechtigkeit schreit, der bettelt um einen Platz in der Hölle. Denn wenn Gott uns gegenüber einfach nur gerecht wäre, dann müsste er uns auf ewig verdammen. Schreien Sie lieber nach Gnade und bitten Sie nicht um Gerechtigkeit, denn das wäre Ihr Todesurteil. Und Paulus sagt, pass auf, diese Liebe, die Jesus am Kreuz bewiesen hat, die drängt uns, die treibt uns an. Diese Liebe, die Jesus am Kreuz bewiesen hat, die lässt nicht zu, dass wir für den Rest unseres Lebens einfach faul in unserem Schrebergarten rumhängen. Obwohl es manchmal ganz schön ist, im Schrebergarten zu sein. Aber das kann nicht der Sinn unseres restlichen Lebens sein. Warum? Denn sie entlarvt unsere Not, diese Liebe. Aber sie bleibt, Gott sei Dank, nicht dabei stehen, nur unsere Not zu entlarven. Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist der zweite Grund, warum uns die Liebe Jesu wirklich treibt und drängt. Sie entlarvt nicht nur unsere Not, sondern sie schenkt überströmendes Leben. Diese Liebe Jesu, die schenkt dem, der sich für sie öffnet, dem, der sich zu Jesus bekehrt, überströmendes Leben. Verstehen Sie, mitten in der verödeten Wüste, mitten auf dem kalten Friedhof unserer menschlichen Katastrophe, da schenkt Jesu Liebe überströmendes Leben. Paulus sagt, pass auf, so wie Jesus für uns gestorben ist, ist Jesus für uns auch auferstanden. Für den leben wir, der für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat nicht nur unsere Schuld dadurch weggenommen, dass er für uns starb, sondern er hat uns ewiges Leben geschenkt, dadurch, dass er für uns auferstanden ist. Und weißt du, darum hat der Tod keine Macht mehr über uns. Darum konnte ich das in Kapitel 5, Vers 1 so deutlich schreiben. Wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen ist, haben wir Gottes Luxusvilla vom Himmel. Darum ist das so. Jesu Liebe schenkt überströmendes Leben. Und das ist der zweite Grund, warum uns die Liebe Jesu antreibt, warum uns die Liebe Jesu Beine macht, warum uns die Liebe Jesu am Laufen hält, weil sie uns überströmendes Leben schenkt, schon jetzt. Ich fühle mich manchmal total platt und kaputt und am Ende meiner Kräfte. Das wissen Sie, das weiß ich. Aber die Liebe Jesu schenkt uns überströmendes Leben, weil sie sagt, es ist nicht einfach das, was du mit deinen bisschen Kräften da schaffst, sondern dein Leben gehört dem, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und er will dich gebrauchen. Und er stellt dich jeden Tag wieder neu her. Und, und du darfst ihm gehören und du musst keine Angst mehr haben. Er bringt dich durch und er schenkt dir überströmendes Leben. Und deshalb, liebe Korinther, sagt Paulus, kämpfen wir um euch. Deshalb, liebe Frauen, Heiner, setzen wir alles ein. Deshalb geben wir euch nicht auf, weil uns diese Liebe des Christus drängt. Wenn es nur unsere Liebe wäre, die wäre schnell erschöpft. Wenn wir sagen würden, unsere Liebe und Fürsorge, ach, wie schnell ist das weg. Aber es ist die Liebe Christi. Also, Jesu Liebe entlarvt unsere Not. Jesu Liebe schenkt überströmendes Leben. Und dann ein letztes, warum diese Liebe so stark ist. Warum sie so stark ist. Das ist Vers 16, das ist der letzte Vers. Und den allerletzten Vers 17, den werden wir am Ende nochmal zitieren. Warum ist die Liebe Jesu so stark? Sie lässt uns lieben. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt hätten oder haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Das ist sehr kompliziert formuliert, aber es wird gleich ganz einfach. Damit will Paulus sagen, die Liebe Jesu lässt uns lieben. Wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Was heißt das? Wenn Sie sagen, von nun an, heißt das, in unserem Leben hat eine radikale Wende stattgefunden. Bis zum 26. Lebensjahr war es bei William Wilberforce ziemlich mau. Da war er zwar ein erfolgreicher Politiker, aber er hat eigentlich vor allem nur seinem Genuss gelebt und seiner Eitelkeit. Aber von nun an, als er zu Jesus fand, hat sich alles verändert. Und das hat die Liebe Jesu bei uns bewirkt. Und deswegen sagt Paulus, von nun an, weil die Liebe Jesu an uns wirkt, was hat sich denn geändert, Paulus? Paulus sagt, bis dahin haben wir unsere Mitmenschen nach dem Fleisch beurteilt. Was heißt das denn? Das heißt, nach unseren eigenen begrenzten Maßstäben. Bis dahin haben wir die Menschen nur nach dem Fleisch beurteilt, nach unseren egoistischen, selbstbezogenen, begrenzten Denkweisen. Das ist eine Aussage über das erkennende Subjekt. Wir haben auf fleischliche, sehr vordergründige Weise die Menschen beurteilt. Wir haben unsere Mitmenschen betrachtet und bewertet mit einem letztlich allzu menschlichen, letztlich sündigen Blick. Wir haben sie gemessen nur mit dieser knappen Messlatte unseres fehlbaren Verstandes und unserer egoistischen Gier. Wir haben gefragt, was kann einer, was besitzt einer, was gilt einer? Welche Tradition bringt er mit? Wie angesehen ist er? Wie anständig ist er? Was kann er mir nützen? Was kann ich von ihm bekommen? Wir haben die Nächsten nur nach dem Fleisch beurteilt. Aber das hat sich geändert. Nachdem wir zu Jesus bekehrt wurden, haben wir angefangen, die Menschen mit dem Blick Jesu zu sehen. Die Liebe Jesu lässt uns lieben. Verstehen Sie? Von nun an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch, sondern wir wollen versuchen, jeden Menschen im Licht von Gottes Wort zu sehen. Jeden Menschen als verlorenen Sünder zu sehen, der Jesus braucht, der Rettung braucht. Es drängt uns die Liebe des Christus dazu, jeden Menschen nicht mehr nach dem Fleisch zu betrachten, sondern so wie Gott ihn sieht. Und dann, am Schluss, erinnert Paulus noch einmal daran, wie es überhaupt zu dieser totalen Wende in seinem Leben gekommen ist. Wie es überhaupt dazu kam, dass diese Liebe des Christus von seinem Leben Besitz ergreifen konnte. Und dann haben wir es geschafft. Am Schluss sagt Paulus, das war nicht immer so. Wir haben ja nicht nur unsere Mitmenschen nur nach dem Fleisch gekannt, sondern wir haben auch Jesus nur nach dem Fleisch gekannt. Er sagt, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Er sagt, wir haben auch Jesus völlig falsch eingeschätzt. Mit unseren engen, kleinen, fehlerhaften Maßstäben. Wir haben versucht, Jesus klein zu machen. Wir haben Jesus runtergezogen auf unsere menschliche Ebene. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass er Gottes Sohn ist. Und wir haben uns oft sehr, sehr klug dabei gefühlt. Verstehen Sie, das ist hier wieder das Gleiche. Nach dem Fleisch ist nicht eine Aussage über das betrachtete Objekt, sondern eine Aussage über den Betrachter, über seine Begrenztheit. Und es gibt viele Möglichkeiten, Jesus mit kleinkarierten menschlichen Vorurteilen zu messen. Paulus, das beste Beispiel. Paulus hatte Jesus wofür gehalten? Für einen Scharlatan. Warum? Weil Jesus den Vorurteilen von Paulus nicht entsprach. Und deswegen war Jesus in den Augen von Paulus letztlich ein Verbrecher. Und deswegen mussten die Menschen, die Jesus nachfolgten und die von Jesus predigten, einen Kopf kürzer gemacht werden, weil sie eine Gefahr für die Gesellschaft waren, dachte Paulus. Wenn das da immer geht, Vergebung der Sünden, Vergebung der Sünde. Nein, die Menschen müssen durch ihre Leistung, durch ihre religiöse Frömmigkeit kommen sie zu Gott. Und Jesus ist ein Scharlatan. Paulus kannte Jesus nur nach dem Fleisch. Ich habe ihn nur durch meine schiefe, verzerrende Brille gesehen und deswegen habe ich ihn verfehlt. Wissen Sie, es gab in der Theologie eine ganze Leben-Jesu-Forschung und der wichtigste Mann dahinter war Albert Schweitzer. Viele von Ihnen kennen diesen Namen. Der Arzt und Orgelspieler von Lambarene. Und er hat diese Leben-Jesu-Forschung sehr geprägt und hat gesagt, Jesus war nicht Gottes Sohn. Jesus war nicht Gott. Jesus hat nicht die Wunder getan, sondern Jesus war nur ein edler Mensch. Jesus war ein moralisches Vorbild. Aber er ist nicht Gott. Er ist nicht Gottes Sohn. Er ist nicht vom Himmel auf die Erde gekommen, um uns zu retten. Er ist nicht unser Erlöser. Auch Albert Schweitzer und die gesamte Leben-Jesu-Forschung hat Jesus nur nach dem Fleisch gekannt. Paulus hat gesagt, er war ein Scharlatan. Albert Schweitzer hat gesagt, er war ein edler Mensch. Beides falsch. Wie kennen Sie Jesus? Kennen Sie Jesus richtig, so wie er sich in der Bibel Ihnen offenbart? Oder kennen Sie Jesus nur nach dem Fleisch? Begrenzen Sie Jesus auf das, was Sie sich so vorstellen können, was Sie sich so zurechtgelegt haben, was Sie sich eigentlich schon immer gedacht haben? Oder kennen Sie ihn wirklich? Und wissen Sie, es gibt noch, und das ist das Letzte, was ich als Beispiel anführen will, es gibt noch eine gefährliche Möglichkeit, Jesus nur nach dem Fleisch zu kennen. Auf die kommt man vielleicht zunächst gar nicht. Es gibt zu allen Zeiten Menschen, die grundsätzlich akzeptieren, dass Jesus gelebt hat, die grundsätzlich akzeptieren, dass Jesus Wunder getan hat, die grundsätzlich akzeptieren, dass er am Kreuz gestorben ist, die vielleicht sogar grundsätzlich akzeptieren, dass er auferstanden ist. Sie bestreiten das nicht, sie lehnen das nicht ab, sie diskutieren nicht darüber, aber es berührt sie auch nicht. Sie sagen, ja, wie oft habe ich das in Gesprächen auch erlebt, wenn ich in die Häuser gegangen bin als Pastor und sie haben gesagt, ja, Herr Pfarrer, das kenne ich, meine Eltern haben mir das auch schon erzählt. Ja, das habe ich auch selber im Konfirmandenunterricht schon gelernt. Ja, ich weiß es alles. Aber man hat den Eindruck gehabt, es berührt sie nicht. Sie bestreiten es nicht, aber es berührt sie nicht. Es bedeutet ihnen persönlich nichts. Es ändert an ihrem Leben nichts. Sie kennen Jesus auch nur nach dem Fleisch. Ja, da war dieser Jesus, der ist gekreuzigt worden und vielleicht ist auch auferstanden. So wie der Maler Domenico Fetti, von dem die Geschichte Folgendes berichtet. Dieser Maler wurde geboren wenige Jahre nach Luthers Tod, oder sagen wir so 40 Jahre nach Luthers Tod, rund 40 Jahre, 1589. Und dieser Domenico Fetti hatte in seinem Atelier in Düsseldorf eine Auftragsarbeit stehen, ein fast fertiges Altarbild mit der Kreuzigung Jesu. Da kriegt er Geld dafür, das war auch in Ordnung. Und parallel dazu malte Domenico Fetti ein Bild mit einer eleganten Tänzerin. Da kam das Modell dreimal in der Woche, eine junge Zigeunerin, wie man damals sagte, namens Pepita. Sie kam in sein Atelier und stand dem Maler Modell. Und während die Pepita da so in seinem Atelier herumstand, Modell, entdeckte sie das fast abgeschlossene Christusbild, das Bild des Gekreuzigten. Und sie fragte den Domenico Fetti, sagen Sie, wer ist das? Und Fetti sagt, das ist Christus. Ganz gleichgültig. Und sie fragt, was geschieht da mit ihm? Sie hatte das nie mit der Kreuzigung gehört. Er wird gekreuzigt, sagte der Künstler. Komm, jetzt dreh dich ein bisschen nach rechts. Ich muss dein Profil sehen, um dich malen zu können. Und das Mädchen schwieg eingeschüchtert. Aber immer wieder wurde ihr Blick angezogen von diesem Kreuzigungsbild. Sie konnte das einfach nicht fassen. Und dann fragte sie weiter. Sie sagt, Meister, warum kreuzigen Sie ihn denn? War er schlecht? War er sehr schlecht? Nein, im Gegenteil, er war der beste Mensch auf der Welt. Ja, aber wenn er so gut war, warum kreuzigen Sie ihn denn dann? Und nur um seine Ruhe zu haben, hat Fetti dann erzählt, wie das dann war, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist und so weiter. Das war für Pepita völlig neu. Aber für diesen Maler war das so eine alte Geschichte, das bewegt ihn gar nicht mehr und er sagt ihr das jetzt und dann sollte auch Schluss sein. Eines Tages wurde das Altarbild fertig und etwa zur gleichen Zeit das Bild von dieser spanischen Tänzerin. Und es kam der Tag, als Pepita zum letzten Mal in seinem Atelier erschien. Gleichgültig sah sie auf das schöne Bild, das der Künstler von ihr gemalt hatte. Das interessierte sie gar nicht so sehr. Aber dann drehte sie sich wieder um und stand vor dem Altarbild. Und ihre Blicke konnten sich davon nicht trennen. Komm, sagte der Künstler, jetzt ist gut, hier ist dein Geld. Du kriegst nur ein Goldstück mehr, denn du hast mir Glück gebracht. Die spanische Tänzerin ist schon gut verkauft. Und das Mädchen wandte sich langsam um. Und ihre Augen schauten sehr feierlich, als sie den Maler fragte, nicht wahr, Herr? Ihr liebt ihn sehr, weil er das alles für euch getan hat. Und Fittis Gesicht in dem Moment wurde dunkelrot, weil er sich einfach schämte. Als sie fragte, ihr liebt ihn sehr, und ihm war klar, er liebt ihn überhaupt nicht. Und dann drängte er sie schnell aus dem Atelier hinaus. Aber diese Worte haben ihn nicht mehr losgelassen. Nicht wahr? Ihr liebt ihn sehr, weil er das alles für dich getan hat. Und er bekam keine Ruhe mehr in seinem Herzen. Das war genau die richtige Frage gewesen. Er konnte nicht mehr schlafen. Es ließ ihn nicht mehr los. Und er suchte, und wissen Sie, das war ja zur Reformationszeit schon, er fand eine Bibel. Das war gar nicht selbstverständlich damals. Gab ja noch nicht so viele Übersetzungen. Und er fand eine Bibel und las nach, wie das nochmal genau mit dieser Kreuzigung war. Und was geschah? Er bekehrte sich. Er wurde wirklich in seinem Herzen erwischt. Und von da an galt für diesen Domenico Fitti, was hier am Ende von Vers 16 steht, wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Jetzt kannte er ihn wirklich. Jetzt betete er zu Jesus. Jetzt sagt er, Jesus, ich danke dir und ich bitte dich um Vergebung, dass ich so blind war, dass ich das mit Füßen getreten habe im Grunde genommen. Ich danke dir so sehr und ich will jetzt den Menschen etwas deutlich machen von deiner Liebe, Jesus, von deiner grenzenlosen Liebe, und ich kann nicht besonders gut reden, aber ich kann malen. Und Jesus, ich male jetzt ein neues Bild von dir. Und mein Pinsel soll es verkündigen, mit dem ich es male, wer du bist. Das alte Bild, das war künstlerisch okay, aber es war sehr vordergründig. Es ließ nichts erkennen von deiner unaussprechlichen Liebe, von deinem Mitleid zu uns Sündern. Aber jetzt, Jesus, will ich das malen. Und die Menschen sollen dich wirklich finden. Und dieses neue Bild, das malte der Domenico Fitti wie eine Predigt. Er konnte sich nicht entschließen, das Bild zu verkaufen, weil es ihm einfach zu viel bedeutete. Und deshalb schenkte er es seiner Geburtsstadt Düsseldorf. Und dort in Düsseldorf wurde das Bild in einer öffentlichen Galerie aufgehängt. Und die Menschen strömten herein, um dieses Bild zu sehen. Und der Domenico Fitti hatte noch etwas gemacht. Ein bisschen musste er doch schreiben. Und so schrieb er unter dieses Bild die lateinischen Worte Ego pro te Hac passus sum. Tu vero quid ficisti pro me. Haben Sie alles verstanden? Er sagte, das habe ich für dich gelitten, was tust du wahrhaftig für mich? Das habe ich für dich gelitten, ego pro te hac passus sum. Was tust du wahrhaftig für mich? Tu vero quid ficisti pro me. Und Fitti ging oft in diese Galerie und stellte sich so ein bisschen abseits, um zu sehen, wie die Leute auf sein Bild reagieren würden. Und eines Tages, als er da so stand, bemerkte er ein Mädchen. Er saß nur von hinten. Ein Mädchen, das bitterlich weinend vor diesem Bild stand. Und der Künstler trat zu ihr und er sagte, was macht dich so traurig, mein Kind? Und das Mädchen drehte sich um und Sie wissen schon, es war natürlich Pepita. Und sie sagte, oh Herr, wenn er doch auch mich nur so geliebt hätte, wenn er doch auch mich nur so geliebt hätte. Für euch ist diese Liebe da, ich bin nur ein Zigeunermädchen. Wie kann ich glauben, dass er auch mich jemals so geliebt hätte? Und jetzt war Fittis Stunde gekommen. Und jetzt hat er ihr alles erklärt. Jetzt hat er es ihr nochmal richtig gern erklärt. Und er hat gesagt, doch, er ist auch für dich da. Pepita, er ist auch für dich gekommen. Und dann erzählte er ihr die ganze Geschichte dieser Liebe Jesu. Warum er für sie am Kreuz starb. Warum er auferstanden ist. Und warum er auch ihr ewiges Leben schenken will. Und Pepita wurde Christ. Pepita fand zum lebendigen Glauben an Jesus. Etwa 100 Jahre später fuhr ein junger Graf nach Paris, machte Halt in Düsseldorf. Und während die Kutschpferde dieses Grafen gefüttert wurden, besuchte der bildungshungrige Graf die Galerie. Natürlich kam er auch zu diesem Bild von Fiti. Wie gesagt, 100 Jahre später. Und er stand davor und er las diesen Titel: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das packte ihn. Als Kind hatte er sich schon mal bekehrt, aber vieles von dem war dann verblasst. Und jetzt, wo er vor diesem Bild von Fiti stand, ergriff ihn die Liebe des Christus noch einmal ganz neu. Und vor diesem Bild beschloss er sein ganzes Leben, sein ganzes Vermögen, seinen Adel, alle seine Fähigkeiten diesem Jesus zur Verfügung zu stellen. Wissen Sie, wer dieser junge Mann war? Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Und heute gehört das Bild von Domenico Fiti der alten Pinakothek in München. Es gibt es also immer noch. Und noch immer fragt uns der leidende Christus: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Die Frage ist: Was ist deine Antwort auf meine Liebe? Das ist die Frage, die Jesus mir stellt und die Jesus ihnen stellt. Was ist dein Motiv? Was ist deine Antwort auf meine Liebe? Vor diese Frage stellen uns die Verse von Paulus. Diese Frage, die Zinzendorf vor diesem Fiti-Bild wie ein Blitzstrahl getroffen hat: Was ist deine Antwort auf meine Liebe? Und die Frage an Sie und an mich ist: Können wir das so sagen, wie Paulus hier in unserem Text? Die Liebe des Christus drängt uns? Können Sie das so sagen, was hier in Vers 14 steht? Ja, die Liebe des Christus drängt mich. Das ist mein Motiv. Diese Liebe, die so stark ist, dass sie am Kreuz meine ganze Not entlarvt. Diese Liebe, die so stark ist, dass sie mir überströmendes Leben schenkt, weil er auferstanden ist. Diese Liebe, die mich ganz neu lieben lässt und die mir einen völlig neuen Blick schenkt. Nicht mehr nach dem Fleisch, sondern dass ich mit Gottes Augen sehen darf, die mir den richtigen Blick für Jesus schenkt, aber auch dann einen völlig neuen Blick für meine Mitmenschen. Ihr Lieben, wenn uns diese Liebe des Christus drängt, dann werden auch die anderen beiden Motive in unserem Leben immer stärker werden. Dann wird es immer stärker werden, dass wir Gott gefallen wollen. Dann wird es immer stärker werden, dass wir nicht die Ehre der Menschen suchen. Denn wir werden gedrängt von der Liebe des Christus. Ich komme zum Schluss. Wie kann so etwas sein? Wie kann ein Leben so neu werden? Wie kann jemand, der so in seinen festgefahrenen Gleisen vielleicht alt geworden ist, wie kann der da noch mal rauskommen? Das Fazit steht in Vers 17. Und diesen Vers will ich heute nur noch lesen, den muss ich jetzt gar nicht mehr erklären. Da sagt Paulus: Darum, also Fazit, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du wirklich dein Leben zu ihm gebracht hast, und das kannst du dadurch zu ihm bringen, dass du zu ihm betest, er ist ja da, er hört dich ja. Wenn du ihm das einfach sagst: Herr, es tut mir leid, dass ich ein Sünder bin. Es tut mir leid, ich war mir dessen nicht so bewusst, aber ich gebe es zu, ich sehe es ein. Wenn ich mein Leben an deinem Maßstab messe, habe ich keine Chance. Aber ich danke dir, dass du dahin gegangen bist, wo mein Platz gewesen wäre, ans Kreuz, und dass du meine Strafe bezahlt hast, meine Schuld bezahlt hast, meine Strafe getragen hast. Und jetzt bringe ich dir mein Leben und ich erbitte für mich persönlich deine Vergebung. Ich will dich nicht mehr nach dem Fleisch nur sehen. Ich will nicht mehr nur sagen: Ja, ich glaube, dass Jesus für Sünder gestorben ist. Sondern ich will es jetzt für mich, Herr Jesus, erbitten. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, meine Gottlosigkeit. Und nimm du mein Leben ganz und gar unter deine Führung, unter deinen Schutz. Und werd mit mir fertig. Herr, ich werde dir noch viele Probleme bereiten. Ich kenne mich und du kennst mich auch. Aber danke, dass du mich trotzdem nimmst und bring mich sicher nach Haus. Mein Leben soll dir gehören. Hast du dieses neue Leben? Kennst du diese neuen Motive, die den Paulus angetrieben haben? Hier steht in 2. Korinther 5, 17 wörtlich nicht, alles ist neu geworden. Da steht, Neues ist geworden. Wir sind noch nicht perfekt, das sind wir im Himmel. Aber es ist doch echt Neues geworden. Wissen Sie, mancher verzweifelt fast an seinem alten Herzen. Mancher fragt sich so, wie sollen in mein hartes, kaltes Herz neue Motive überhaupt reinkommen? Und wenn Sie so fragen, dann möchte ich Ihnen das Gleiche ans Herz legen, was ich vor einiger Zeit einem Anrufer aus Süddeutschland gesagt habe. Der hatte sich mit einem Problem an mich gewandt und der hatte einige Predigten gehört und dann rief er einfach an und fragte nach meinem Rat. Der hatte viele Vorbehalte gegen Gott, viele Fragen, viele Widerstände, die ihn davon abgehalten haben, Jesus zu vertrauen. Und er hat gesagt, ich habe so ein störrisches Herz, das wird nie was mit mir. Ich werde dieses störrische Herz nie loswerden, um zu Jesus zu kommen. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, wenn Sie warten, bis Ihr Herz nicht mehr störrisch ist, dann werden Sie nie zu Jesus kommen. Wenn Sie warten, bis Ihr Herz nicht mehr kalt und störrisch ist, werden Sie nie zu Jesus kommen. Nein, gehen Sie mit Ihrem widerspenstigen Herzen zu Jesus. Gehen Sie mit Ihrer Rebellion zu Jesus. Gehen Sie mit all Ihren Widerständen zu Jesus und legen Sie ihm das hin und sagen Sie ihm, Herr, bitte nimm es mir weg. Ich kriege das nicht selber los. Ich kriege meine Gleichgültigkeit nicht selber los. Ich kriege meinen Stolz nicht selber los. Ich kriege meine Störrigkeit nicht selber los, Jesus. Aber ich komme trotzdem zu dir, weil du gesagt hast, dass Sünder kommen sollen. Und ich lege es dir hin und ich bitte dich, nimm es mir weg. Und wenn Sie so zu Jesus kommen, dann können Sie hundertprozentig sicher sein, er nimmt Sie an und er vergibt Ihnen alles. Und er schenkt Ihnen dieses neue Leben. Er schenkt Ihnen diese neuen Motive. Und Sie werden merken, wie das wächst in Ihrem Leben. Sie werden auch immer wieder merken, wie Ihr alter Adam noch da ist, wie Luther das genannt hat. Aber Sie werden merken, Jesus ist treu. Und er hält Sie fest und er lässt Sie nicht mehr los. Und er bringt sie sicher ans Ziel. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du so treu bist. Und dass der Paulus das aus innerster Überzeugung schreiben konnte, weil er dir begegnet war. Und wir danken dir, dass Paulus das auch so komplex darstellt, weil die Dinge ja kompliziert sind, Herr. Wir haben mit anderen Sachen noch zu kämpfen in unserem Leben. Herr, wir wissen, dass wir manchmal falsche Motive haben, dass die sich breit machen wollen. Aber wir bitten dich, dass die richtigen Motive immer, immer stärker in unserem Herzen werden. Bitte, bitte gib es immer mehr, dass wir wirklich leben mit diesem Motiv, dich zu ehren und dir zu gefallen und dir Freude zu bereiten und dir zu dienen. Und mach uns immer mehr frei von dieser sklavischen Furcht, nur ja Menschen zu gefallen und vor ihnen gut dazustehen. Und lass es so werden, dass immer mehr deine Liebe uns drängt, Herr. Das, was du für uns getan hast, dass uns das immer mehr bestimmt und prägt. Danke, dass du da bist, Herr. Und dass du jeden hörst, der sich ehrlich an dich wendet. Lass das bitte auch heute Abend geschehen und lass auch Menschen zu dir finden, die noch nicht bisher zu dir gekommen sind. Danke, dass du auf uns wartest. Und danke, dass du voller Liebe und Erbarmen bist. Du heiliger, ewiger, lieber, guter Herr. Amen.